Bist du das Nei? Huck dich mal da hin, wir holen gerade die Gleichungen durch. Das war der Oberstudienrat für Mathematik. Wir holen gerade die Gleichungen durch. Und dann habe ich um mich herum gehört, die haben alles so gesprochen. Und ich fand das so lustig. Fand das einfach, ja, herrlich.
Alice Hoffmann hat sich ins Saarländische verliebt. Die gebürtige Rheinländerin, die ihren Herzensdialekt erst in der Schule kennenlernte. Dann aber hat sie es durchgezogen. Ist mit saarländischem Kabarett auf die Bühne gegangen, als Mundart eigentlich noch verpönt war. Bei Kritikern und Fernsehbossen. Sie hat sich aber durchgesetzt und ist nicht zuletzt durch ihre Rolle als das Hilde in der legendären Serie Familie Heinz Becker bundesweit bekannt geworden. Alice Hoffmann, eine tolle Künstlerin, die viel zu erzählen hat.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Alice, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Wie war das Jahr 2024 bisher zu dir?
Oh, das war gut.
Ja?
Ja, das war wirklich gut zu mir. Wenn ich, leider hat man jetzt den Vergleich mit Corona, wo es einem ja wirklich scheiße ging. Und jetzt kommen die Aufträge, die kommen reingeflogen. Die Leute rufen von selber an, kannst du zu uns kommen? Das habe ich lange nicht mehr gehabt.
Und wie ich von dir weiß, da ist kein Management, das dann irgendwie sagt, Frau Hoffmann kann erst im März wieder. Sondern du bist zum Teil dann tatsächlich selber.
Ich mache es selber. Ich mache es im großen Teil selber. Mein Bruder hilft mir sehr gut. Der muss aber vor allen Dingen die finanziellen Teile übernehmen, weil ich da bin ich echt, keine Ahnung.
Weil du es nicht möchtest, weil es dir unangenehm ist oder weil
ja,
die Zahlen
Ich bin sehr, erstmal die Zahlen irritieren mich. Ich bin da nicht
zu
so
hoch.
Schnell. Ich bin da nicht so schnell im Überschlagen. Ist das jetzt, ist das jetzt viel, wenn einer sagt, wir haben 150 Plätze und wir nehmen, was weiß ich, 19 Euro Eintritt, habe ich dann nicht schnell und ich krieg 70%. Ist das dann noch lohnend? Da müsste ich ja schnell mitrechnen. Mein Bruder kann das, der weiß sofort, ob das gut ist oder nicht. Und er weiß auch, was er fordern muss. Und ich bin auch weichherzig, wenn dann die eine sagt, ach, aber wir haben doch gar kein Geld und wir haben ja so einen kleinen Etat. Und dann denke ich, ach Gott, die armen Leute. Und dann, ajo, sag ich dann.
Ajo, ich komm.
Womöglich.
Also gab es schon mal, dass du dann tatsächlich einen Auftritt gemacht hast und nachher gemerkt, oh Mann, es war zwar... Die waren alle lieb und nett, es war ein schöner Abend.
Aber eigentlich
war's. Aber hat sich jetzt nicht so gelohnt.
Ja, richtig.
Und dass ihr das selber macht, also du und dein Bruder, wie hat sich das ergeben? Weil es Probleme gab auch mal mit Agenturen, mit Management? Oder weil er gemerkt hat, ihr könnt es einfach besser?
Ja, es gab, also das Problem gab, war immer, dass ich es schwer getan habe. So Agenturen tun sich schwer mit mir. Ich hatte tatsächlich mal einen, der aber krank geworden ist.
Wegen dir?
Agenten? Nee, nicht wegen mir. nee. Aber es war klar, der hat auch nicht gut akquiriert. Also ich habe schon gemerkt, alleine kann ich das besser. Wenn ich irgendwo anrufe, sind die Leute so froh. Ach, sie rufen selber. Ja, wir haben den und den Saal und sie würden zu uns kommen. Also ich merke, dass das einfach viel besser läuft, wenn ich das alleine tue. Aber da war ich auch schnell mit überfordert. Und dann ist mir 2013 mein Bruder über den Weg gelaufen. Wir hatten vorher nicht so viel Kontakt. Der war auch berufstätig, aber dann war Rente. Und er hatte Zeit und er war Banker.
Oh, deshalb das mit den Zahlen. Das
und
ist ja so schnell.
Kennt sich natürlich und Marketing war sein Ding. Und dann dachte ich, irgendwie passt das.
Also wenn man jetzt auf deine Homepage schaut, da kann man die Termine ja sehen. Da habe ich so gedacht, Mensch, die Alice ist gut beschäftigt.
Ja.
Also es sind viele Termine mit dem aktuellen Programm Torschlusspanik.
Ja,
bis viel unterwegs.
Aber auch andere Programme. Also das ist auch, wo die meisten Agenturen sich ausgeklinkt haben. Mit wie vielen Leuten arbeitest du noch zusammen? Ja, ich habe ein Partnerprogramm mit einer Kollegin, mit der ich seit 40 Jahren arbeite, die Anne und das Anna.
Ja, das kennen auch SWR4-Hörer,
genau,
zumindest wenn sie in Rheinland-Pfalz zugehört haben.
Gerade Comedy gemacht, aber wir haben auch immer Kabarett gemacht zusammen und haben auch 2014 entschieden, ach komm, wir machen wieder zusammen, wie früher. Und machen es auch seitdem. Dann habe ich mit dem Fasnachter, der vielleicht Leuten, die so Mainz, bleibt Mainz immer geguckt haben, Norbert Roth, das war immer die Schlussnummer der mit der roten Nase und den weißen Handschuhen, Norbert Roth. Und der hat auch Autorenqualitäten, hat Gerda und Walter geschrieben, war auch eine Zeit lang Radiokomödie bei SWR 4 und er hat aber auch für die Bühne geschrieben und das spiele ich mit ihm zusammen.
Also ganz vielfältig und immer auch mit Menschen, denen du dann vertrauen kannst.
Und wo es Spaß macht. Es ist alleine schön und gut. Man verdient auch schön Geld dabei. Aber ich bin ja Schauspielerin. Ich habe gelernt, im Team zu arbeiten. Und das macht mir einfach Spaß. Und deswegen überlege ich jetzt auch mit Bettina, mit der ich eben Knete, Kerle, Karma, Kluger, Klatsch und dumme Sprüche als nächstes Projekt steht an, in Würde albern, überlegen wir tatsächlich eine Filmproduktion auch zu machen und die vielleicht auch anzubieten.
Ich kenne auch andere 72-Jährige, die sagen, ich kümmere mich mal um den Garten und schaff so ein bisschen ums Haus rum, mach vielleicht mal noch eine schöne Kulturreise. Bei dir ist da noch ganz schön viel Ideenreichtum zu hören, obwohl du kurz vor deinem 70. Geburtstag habe ich ein Interview gehört, das du dem Saarländischen Rundfunk gegeben hast. Und da hast du gesagt, auf Tour möchte ich eigentlich nicht mehr gehen. Ich möchte mir das eigentlich nicht mehr geben, diese 14-Stunden-Tage, diese Rumreiserei. Was hat sich da geändert innerhalb der letzten Jahre?
Erstens mal, dass ich liebe Freunde habe, die mich durch die Gegend fahren. Ich brauche nicht selber fahren. Oder dass ich die Veranstalter gleich nach dem Hotel frage, dass ich nicht fahren muss. Ja, und die 14 Stunden, die Vorarbeit, dass ich die Auftritte gleich so plane, dass ich nicht mehr das ganze Gerümpel mitschleppen muss. Also das steht dann in der Bühnenanweisung, was auf der Bühne zu stehen hat. Das müssen die dann gucken, wo sie das herkriegen. Und ich glaube, das hat es einfacher gemacht.
Okay,
also deswegen kann ich noch nach wie vor reisen. Garten, ich liebe es, in einem schönen Garten zu sitzen, aber ihn selbst schön zu machen, das habe ich noch nie geliebt. Das kann ich auch gar nicht. Ich habe keine Ahnung von dem Grünzeug, was mich umgibt, obwohl ich es genieße und schön finde und stundenlang angucken kann. Aber ja.
Mich freut es ja, dass du jetzt wieder unterwegs bist, weil das klang damals ein bisschen, ja, wie habe ich das interpretiert, wie so eine kleine Ermüdung, so als wäre da so ein bisschen die Lust weg gewesen, rauszugehen zu den Leuten.
Es war nur die Lust weg, also wirklich, also und auch die Kraft weg, das wirklich das schwere Zeug überall hinzuschleppen. Immer ins Auto rein, aus dem Auto rausladen, auf die Bühne hoch. Manchmal gibt's keinen Aufzug, dann musste man das alles die Treppen hochschleppen und auf der Bühne aufbauen und so. Dann irgendwann denkt man, also das wird jetzt mal langsam ein bisschen viel.
Jetzt habe ich ja ganz uncharmant dein Alter vorhin schon verraten.
Also so solche Etiketten sind mir echt scheißegal.
Ja, sehr gut. Beschäftigt dich das Alter, dass du vielleicht auch mal zurückschaust und sagst, Mensch, vor 20 Jahren war ich an dem Punkt in meinem Leben, jetzt da und arbeitest auch so ein bisschen die Unterschiede raus, wie es dir zum Beispiel persönlich geht auf der Bühne? Ist es heute entspannter?
Ja, natürlich. Also meine Stücke entsprechen ja auch meinem jeweiligen Lebensstand, also oder Seelenstand, wenn man so will. Natürlich beschäftigt mich das Alter. Ich merke ja, dass ich, warum habe ich das gesagt, mit 18 Stunden unterwegs, kann ich nicht mehr. Denke auch, dass es auch altersbedingt ist, dass man einfach nicht mehr so die Kraft hat, ja. Aber natürlich, wie in meinem Stück Torschlusspanik, überlege ich, also der Rest vom Leben ist jetzt nicht mehr so viel. Was will ich damit? Und ich lebe verdammt nochmal, bis ich sterbe. Und ich mache mich nicht schon vorher tot.
Sind sich da die Bühnenfigur und die echte
Alice? Da sind sie sich einig.
Ja. Dass gelebt wird.
Es wird gelebt.
Bis zum Schluss.
Bis zum Schluss, genau. Und zwar mit dem, was mir immer Freude gemacht hat. Garten ist eine schöne Sache, aber hat mir ja persönlich nie Freude gemacht.
Da muss man auch nicht, arbeiten.
Wenn man Freude dran hat, kann man natürlich sich freuen auf die Rente und so. Aber meine Freude war immer nicht nur das Spielen, sondern auch das Selbstschreiben, was ich da spiele und dann eine Figur zu finden. Oder seit Hilde Becker ist es natürlich diese Figur, ein bisschen ist es Zwang, die Leute wollen das sehen, diese Frau in der Kittelschürze, die so ein bisschen einfältig in ihrem saarländischen Dialekt ist. Aber das ist auch eine Herausforderung, wie kann ich trotzdem zu Zeit, ja, zu politischen Themen, zu gesellschaftspolitischen Themen, aber auch zu persönlichen. Jeder hat das persönliche Problem mit Altwerden oder mit schön bleiben wollen oder mit Eitelkeiten oder mit, ja, was weiß ich, der geht fremd, mit Sex, mit allem, was das hat ja jeder. Also auch diese Themen müssen ja irgendwie verarbeitet werden.
Und bei dir macht es natürlich wahnsinnig Spaß, da zuzuschauen und zuzuhören. Jetzt hast du Hilde Becker angesprochen. 24 Folgen hast du damals gemacht mit Gerd Dudenhöfer.
Ja, der als Hilde Becker davor. Die Folgen habe ich alle möglichen Rollen gespielt, aber nicht die Hilde.
Genau, nicht Hilde. Mhm. Da gab's es gab die erste Hilde, dann gab es dich und es gab dann noch die dritte Hilde. Mhm. Für viele, auch für mich, bist du es Hilde. Es konnte keine davor und keine danach geben. Mhm. 24 Folgen hat bis heute so einen Kultcharakter, die Familie Heinz Becker. Kriegt man ja auch jetzt mit, also vor ein paar Wochen lief die Weihnachtsfolge wieder, die legendäre. Es wird ständig wiederholt und man hat so eine Freude dran, das zu sehen. Und ich habe immer noch eine eine Lieblingsbewegung von dir. Wenn das Telefon klingelt und Hilde steht auf und geht ran, kurz bevor sie den Hörer abhebt, macht sie sich die Haare nochmal schön.
Ja, ich habe eben sehr gut beobachtet. Und das ist eine Beobachtung, die ich an meiner Schwiegermutter machen konnte, die tatsächlich, wenn das Telefon geklingelt hat, dann sind beide erschrocken. Und dann haben sie sich angeguckt und dann hat er gesagt, sie hat erst gesagt, Karl, Telefon. Und dann hat er gesagt, och, Friedsche, geh du dran. Und dann war sie ganz aufgeregt. Dann ist sie aufgestanden, dann hat sie sich die Haare zurechtgemacht und nochmal so geguckt, ob das Blüschen auch richtig sitzt. Und dann ist sie erst dran und hat dann mit einer ganz ängstlichen Stimme den Namen ins Telefon gehaucht.
Das heißt, du mitgenommen in das Familie Heinz
Becker? Diese Beobachtung, die ich immer sehr komisch fand, habe ich mitgenommen. Ja.
Jetzt war ja
eigentlich vieles, was ich beobachtet habe. Deswegen, natürlich hat auch Dudenhöfer dasselbe beobachtet und deswegen waren wir uns da auch eigentlich so einig. Der hat es so perfekt geschrieben. Ich brauchte das einfach nur zu spielen.
Das sagen ja alle, dass Gerd Dudenhöfer eben ganz ausgefeiltes schon geschrieben hat. Dass das unheimlich präzise war. Deswegen die Frage, ob man eben auch als Schauspieler dann oder Schauspielerin persönlich was reinbringen darf, weil Gerd Dudenhöfer ja auch ein bisschen streng sein kann, ein bisschen eigen.
Ja.
Das ging aber trotzdem.
Ja, was ich habe natürlich persönlich mit reingebracht, meine Art, die Hilde zu sein. Etwas Naivität, aber auch man sieht auch Liebe in ihr und auch sogar ein Hauch Erotik ist möglich. Das stand natürlich so nicht im Drehbuch, aber ich glaube, dass ich seinen Vorstellungen da schon entsprochen habe. Das habe ich einfach bei meiner Schwiegermutter abgeguckt. Und ansonsten hat er es so perfekt geschrieben. Ich sagte immer, er ist ein Dichter. Er schafft es, sowohl gesellschaftliche Zusammenhänge als auch so familiäre Konflikte in ganz kurzen Sätzen eigentlich ganz klar zu umreißen.
Und auch in langen Pausen.
Und sogar in nichts,
unglaublich.
In nichts zu sagen, steckt das auch schon drin.
Da passiert
diese
ganz
Sprachlosigkeit,
viel.
Da hat der Geburtstag, der Stefan, und da stehen sie da und wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Also irre eigentlich, aber typisch leider.
Also du bist da voller Bewunderung für Gerd Dudenhöfer, obwohl ihr ja zunächst mal im Unfrieden auseinander seid. Es ging nicht mehr weiter dann.
Ja, die Bewunderung ist wohl nicht von seiner Seite aus. Es ist mir egal. doch, ich bin voller Bewunderung.
Warum ging das damals so ein bisschen unschön zu Ende? Er wollte nicht mehr, dass du weitermachst. Warum?
Das hat er nie gesagt.
Bis heute gibt es da keine.
Das kann man nur ahnen und ich möchte auch nicht drüber reden. Also möchte ihn nicht. Er hat sich entschuldigt 2014 in einem Interview mit dem Saarländischen Rundfunk quasi entschuldigt, hat gesagt, es tut ihm leid und er hat gesehen, dass es ein Fehler war. Also mehr brauche ich nicht.
Ja. Dann können wir da auch einen Knopf dran machen.
Ja.
Aber sie lebt halt, oder es Hilde lebt halt insofern weiter, weil du gerade auch gesagt hast, die Leute wollen schon immer noch so ein bisschen Hilde auf der Bühne haben. Hat dich das zum Teil ausgebremst oder war es eigentlich eine ganz schöne Vorlage, die du so mitnehmen konntest?
Es war im Grunde eine Herausforderung. Es war, ich muss ja jetzt gucken, wie kriege ich all das, was ich sagen will, in diese Type reingepackt. Ja? Und es hat mir... Ich sage immer, mein Motto im Kabarett ist, das Brett vorm Kopf zur Waffe machen. Das ist eigentlich die Herausforderung, um die es geht.
Das heißt, jetzt zum Beispiel bei aktuellen Themen, die dürfen dann auch immer noch mit auf die Bühne? Oder?
Ja, aktuelle Themen dürfen durchaus mit auf die Bühne und werden aber so kaschiert in diese Figur reingebracht, dass man, es hat mal jemand gesagt, es wäre immer so von hinten durchs Auge.
Und was ist gerade so das größte und aktuellste Brett vorm Kopf, das dann du und deine Figuren bearbeiten dürfen?
Naja, das ist in Torschlusspanik die Idee, dass das Alter nun mal eben dazu führt, dass man eben wie behindert ist, dass man eigentlich nichts mehr machen kann. Also dass es praktisch eine unheilbare Krankheit ist. Ja. und da versuche ich halt gegenzuarbeiten.
Empfindest du das so?
Ich empfinde das nicht, aber
das Gefühl den Älteren entgegengebracht wird.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe ja auch die ganze Politik, guckt da hier doch dann das Funkhaus an. Es geht doch darum, die alten Leute möglichst fernzuhalten aus den Programmen, es soll alles jung sein, die Jugend muss jetzt an den Bildschirm, die Jugend wird nicht an den Bildschirm kommen, die gucken sich's weiter auf dem Handy an. Naja, dann macht man eben schnell auch Internetprogramme, aber um Gottes Willen keine alten Menschen zeigen. Mhm. Die sind hässlich, die sind nicht sexy oder was weiß ich, was da in den Köpfen rumspuckt. Ja, damit macht man keine Quote, ist ja immer noch die Quote.
Hast du selber die Erfahrung gemacht, dass wenn du jetzt zum Beispiel auch Angebote gemacht hast mit deiner Comedy oder mit deinem Kabarett, dass da irgendwann wie so der Hammer gefallen ist? Ab einer gewissen Zeit, dass man sagt, jetzt ist Alice Hoffmann quasi zu alt jetzt, und nicht mehr interessant?
Ja, also ich mach jetzt mal Zitat, SWR-Redakteur. Ja, tut uns leid, wir suchen Comedians mit Zukunft. Sagt doch alles.
Ja, da ist natürlich viel drin.
Ja, naja, aber ich mache trotzdem, natürlich mache ich weiter, eben mit Bettina. Wir produzieren jetzt eben selbst und bieten das, vielleicht kommt es auf dem Weg von hinten durchs Auge sozusagen wieder ins Fernsehen. Also wir hätten da nichts dagegen. Wir produzieren die Anne und die Anna.
Ich kann dazu natürlich nur sagen, wir sind ein großes Haus hier. Da kann es auch Einzelne geben, die sich mal irren.
Ja, nee, klar, ich bin ja auch nicht gegen den SWR, um Gottes Willen.
Nicht mal nur, weil solche Entscheidungen...
Es ist nur sowas passiert halt, könnte am anderen Haus auch passiert sein, ich weiß nicht, es könnte wahrscheinlich, das ist es, das Gefühl ist, es könnte im Moment überall passieren, weil dieser Jugendwahn ist, also schlimmer wie der Coronavirus, glaube ich.
Wahrscheinlich nachhaltiger, bleibt uns wahrscheinlich länger.
Ja, es ist schwer, was dagegen zu machen.
Wann ist bei dir eigentlich der Humor zur Spiellust dazu gekommen? Ich weiß, dass du eigentlich als Studentin ganz ernst warst und viele Dinge sehr ernst genommen hast und zum Beispiel auch so einen ironischen Blick auf die Welt eigentlich gar nicht leiden konntest. Die Dinge mussten ernst genommen werden und ernst diskutiert. Wann ist bei dir denn eigentlich so der Schalter umgelegt worden, dass du sagst, Mensch, wenn man es ein bisschen mit Witz und Humor macht, kommt man vielleicht sogar besser an die Leute?
Es war umgekehrt. Ich war eigentlich immer eine lustige Person. Ich habe schon als Kind meine Mutter zur Raserei gebracht, wenn ich die kleine Bommelmütze von dem jeweiligen Baby, weil bei uns gab es immer Nachwuchs, ich hatte 7 Geschwister, und dann habe ich immer diese Bommelmütze angezogen, so ein Babymützchen, und mir den Schnuller in den Mund gesteckt und bin so neben meiner Mutter hergelaufen und dann mich gefreut an den Blicken der Leute, die dachten, ach Gott, die arme Frau hat ein behindertes Kind, ne? Und Ich hab das so lustig gefunden. Und meine Mutter, bis sie das gemerkt hat, hör auf, lass das sein, das sieht doch die Mütze aus. Wie siehst du denn aus? Für mich war das, da fing es eigentlich schon an. Oder ich habe Leute nachgemacht, die anderen Kinder haben gelacht, aber ich habe die Leute nicht nachgemacht, um die irgendwie zu veräppeln, sondern um zu fühlen, was ist das? Warum geht jemand so vorüber? Oder warum schnieft jemand laufend mit der Nase so? Was ist das, ne? Also das war eigentlich schon früh da. Und ich habe auch in der Schule immer Komik gemacht mit einer Freundin. Komisches Theater. Das war, weil ich politisch geworden bin. Mit 15 habe ich gedacht, ich muss die Menschheit glücklich machen, und zwar die gesamte Menschheit. Und das kann man natürlich nur, indem man das gut organisiert. Und da schien mir eine kommunistische Organisation das Richtige. Das war ja praktisch das Urchristentum, ist für mich Kommunismus. Das muss die Leute glücklich machen. Also muss man da viel seine Arbeit reinlegen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann das muss man doch seriös machen.
Und genau, da kam dann die große Ernsthaftigkeit.
Also, ironisch, Leuten irgendwie ironisch zu begegnen, dann macht man sich ja über die lustig. Und das möchte ich nicht. Ich möchte jede Person, auch wenn es eben gerade, wenn es ein einfacher Arbeiter ist oder ernst nehmen, da darf man doch nicht mit Ironie anfangen. Bis dann irgendein Künstler in der Kneipe, dem ich dann zurechtgewiesen habe, gesagt habe, also ich halte nichts von Ironie, möchte die Menschen ernst nehmen. Und da hat er mich nur angeguckt und hat gesagt, och, das tut mir aber leid für dich.
Und das hat dir zu denken gegeben?
Und das hat mir zu denken gegeben. Mhm. Da habe ich gedacht, warum für mich? Wieso? Und dann habe ich darüber nachgedacht und gesagt, ja, bist eigentlich bescheuert. Ironie ist doch ein Mittel, um auch zum Denken anzuregen. Mhm. Warum soll ich mir denn das aussparen? Ja.
Schön. Ja. Und dann haben wir jetzt also den Humor, der war schon immer da, kurz verschütt, ja, dann wieder genau. Da. Wie ist es mit dem saarländischen Dialekt? Du stehst da natürlich wie keine zweite dafür und es ist so herrlich, dir zuzuhören. Und es funktioniert ja auch in der ganzen Republik. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, du kannst quasi nur auf deiner Scholle auftreten.
Nee, ich rede natürlich auch in Saarländisch, was man jetzt auch sonst so gut versteht, wann ich jetzt richtig da loslebe, die mich vielleicht kennen, mich verstehen. Und vor allen Dingen gibt's im Saarland auch Dialekte, Lommola, hey, und Eich und au und so, da verstehst du gar nichts.
Okay, jetzt gerade war es tatsächlich schwierig.
Da verstehst du nicht mehr.
Dabei bist du gar keine gebürtige Saarländerin, sondern hast dir das ja auch mehr oder weniger erarbeitet. Mit wie vielen Jahren bist du?
Erarbeitet ist zu viel gesagt. Ich fand das einfach sau komisch. Ich kam mit 16 von Nordrhein-Westfalen, also Kölner Gegend, ins Saarland. Und es war schon lustig. Meine Mutter stammt aus Frankreich und hat schon gleich gesagt, ja, da werden wir Französisch sprechen. Die hat das irgendwie nicht mitgekriegt, dass das Saarland wieder zu Deutschland gehört. Da werden wir Französisch sprechen. Und tatsächlich hieß der Klassenlehrer, der erste, auch Boussonville. Dachte ich, ups, okay, ob passt. Die wirklich... Und dann hat er mich aber mit einem merkwürdigen Französisch empfangen. Da hat gesagt, bist du das? Nein. Huck dich mal da hin, mir hole gerade die Gleichungen durch. Das war der Oberstudienrat für Mathematik. Mir hole gerade die Gleichungen durch.
Und da hast du gedacht, interessante Fremdsprache, Französisch ist nicht. Kleinen
Lachanfall unterdrücken. Und dann habe ich mich gehört, die haben alles so gesprochen. Vom Lehrer bis zur Direktorin. Die Direktorin selbst hat Französisch Unterricht gegeben. Sie schwätzen mir anständiges Französisch. Ja, gut. Und ich fand das so lustig.
Und so lustig, dass du dich aber auch nicht drüber lustig gemacht hast, sondern dass du so annehmen konntest.
Ich habe das gleich angenommen. Ich fand das einfach ja herrlich.
Und war es für dich dann auch klar, als du irgendwann gesagt hast, ich gehe jetzt zum Teil natürlich mit Partnern oder Partnerinnen, aber auch alleine auf die Bühne und mache Kabarett und Comedy, ich weiß nicht, ob es damals schon so hieß. Nee. War das immer klar, dass das Saarländisch dich da begleitet? Oder gab es auch Momente, wo du gedacht hast, das kann auch alles Hochdeutsch und ganz unabhängig davon stattfinden?
Also ich habe überraschenderweise eigentlich direkt mit Saarländisch angefangen, zu einer Zeit, wo das noch gar nicht wirklich üblich war. Der Dudenhöfer hatte zu derselben Zeit übrigens in derselben Lokalität in Saarbrücken ein Kabarett laufen, wo er eine Szene in Dialekt gemacht hat. Ich hatte mit einer Freundin, wir haben das ganze Ding schon so genannt, Weilegen die Frau über Zwersch. Das heißt, die Frauen drehen jetzt durch, also die werden frech. Und so war da auch das Programm. Ich habe auch mit Kittelschürze, die habe ich auch später mit in die Familie Becker genommen. Die trage ich auch heute noch, diese Kittelschürze.
Ich dachte, die sei aus der Familie Heinz Becker mit dann auf die Bühne. Nee, die gab es vorher schon.
Die gab es vorher schon. Da habe ich Renate gespielt. Da hatte ich auch ein Vorbild aus Saarbrücken. Ich hatte in einem Projekt vom Diakonischen Werk mitgearbeitet, wo so Sozialhilfeempfängerinnen Theater machen wollten. Mhm. Also Frauen, die wirklich zu Hause besoffene Männer hatten, einen Haufen Kinder, und die abschalten wollten oder die ja einfach was anderes haben wollten, einmal die Woche. Und mit denen habe ich gearbeitet und da habe ich natürlich auch viel abgeguckt, die Probleme, die die hatten. Und da habe ich dann Weilegen die Frau Iwerzwersch, so eine Frau, da wird die Tochter von der Nachbarin Maurer. Ach, ey, wie kommt's denn doch drauf? Ey, das ist doch was für Männer. So die typischen Vorurteile, die Frauen haben. So fing das Ganze an. Also dann habe ich es Renate, es Mary, es Lovis und Co. Lauter Frauen. Die eine spielt ihrem Mann einen Orgasmus vor, weil da ist es schneller rum. Die andere ist eine Arztgattin, habe ich gespielt. Die kann sich nicht scheiden lassen, obwohl der Mann sie schlägt, weil sie hat ja keine Lust, von Sozialhilfe zu leben. Und so weiter. Also alles solche Dinge.
Okay, also das war...
Habe ich damals schon gespielt.
Genau, man konnte lachen, aber es war schon auch immer was...
Es war immer ein ernster Hintergrund.
Genau, es war immer ein ernster Hintergrund.
Das ist es immer bei Comedy. Jede Comedy ist im Grunde eine Tragödie, wo ein bisschen Distanz passiert ist. Es kann eine zeitliche Distanz sein, weil es schon lange her ist. Als ich die Treppe runterfiel, hat es wehgetan. Später sage ich, ich habe mich doch vielleicht abgelegt. So. Mhm. Es kann aber auch eine psychische Distanz sein, dass es früher war, als ich noch so blöd war, was weiß ich, zu glauben, eine Ideologie würde einen weiterbringen oder so. Zum Beispiel. Es kann aber auch eine räumliche Distanz sein, dass irgendwas, was in China passiert, finden wir hier vielleicht sogar lustig. Das ist blöd so, aber man sieht es schon an den Nachrichten, wenn ein Flugzeug abstürzt. Schlimm ist es, wenn ein Deutscher dabei ist.
Ja, leider. Also ja? Es ist seltsam, dass also es dann das ist, das eine Nähe bekommt, die, genau, die sonst nicht da ist.
Die ja. Distanz, wenn eine Distanz, diese Distanz braucht man auch, um lachen zu können. Mhm. Ohne Distanz ist kein Lachen möglich. Das sieht man auch an der Familie Becker. Es gibt also Leute, die sich kaputt lachen. Darum, das ist Gott sei Dank die Mehrheit.
Es gibt die, die es gar nicht verstehen, weil sie sagen, das ist so,
wie
es bei mir zu Hause
auch. Es gibt auch, wie meine Schwiegermutter, die sagt, ich weiß gar nicht, über was man da lachen soll. Die zeige doch nur, wie es ist. Mhm. Und es gibt aber auch dazwischen Leute, die sagen, oh nee, das kann ich nicht angucken, das habe ich zu Hause genug, das will ich nicht nochmal sehen.
Mhm. Also die Distanz ist wichtig.
Die Distanz braucht man.
Ja. Und weil du gesagt hast, du hast schon saarländisch Comedy, Kabarett gemacht, als es noch überhaupt nicht angesagt war,
ja,
bist du da auch gewarnt worden,
ja,
dass man sagt, also das ist ein totaler Irrweg, lass also es sein.
Sonst wurde, Redakteure vom SR, ich war ja beim saarländischen Rundfunk, habe ich 72 die Funkprüfung gemacht und war von da an auch sehr seriös beschäftigt mit Synchronsprechen, mit Feature-Lesen, Literatur, Hörspiele. Aber wie das anfing mit dem Dialekt, dann kam dann tatsächlich einer der oberen Etagen und hat gesagt, wenn ich Ihnen das sagen darf, tun Sie das nicht, Sie schaden Ihrer Karriere.
Okay.
Die sind doch Schauspielerin. Mhm. Oder ich habe eben auch mit Bettina und noch einer anderen, wir haben ein Programm gemacht, Komm, ich habe Lust auf dich. Mhm. Das war, wir haben das nur aus Spaß gemacht. Und wir hatten, hat eingeschlagen wie Bombe. Wir haben das 80 Mal ausverkauft. Die Leute haben bis in die Straßen Schlange gestanden, um das zu sehen. Klar, wir haben uns nackt gemacht. Aber wir haben auch in Oldenburg und Wilhelmshaven, wir haben 800 Leute in die Halle gebracht mit dem Programm. Und der saarländische Rundfunk hat eine Aufzeichnung abgelehnt mit der Begründung, wir machen Kultur.
Ach.
Aber das ZDF hat es später auch.
Da hat man tatsächlich mit spitzen Fingern da.
Ja, also das war, weil wir waren ja, für die waren wir ja Laien, weil wir ja nicht am Theater waren. Dass wir ausgebildete Schauspielerin beziehungsweise eine sogar Tänzerin war, das hat die nicht interessiert. Man konnte außerhalb vom Theater irgendwelche Leute, die in irgendwelchen Spelunken ihr eigenes Programm, das war damals unüblich, das konnte man nicht ernst nehmen. Mhm. Und dann noch komisch, das konnte man schon dreimal nicht ernst nehmen.
Ja, da war das hohe Niveau nicht gewährleistet,
dass
man damals durch die Bank gesendet hat, natürlich. Wo bin ich gerade hängen geblieben? An dem Wort Funkprüfung.
Ja.
Was musste man denn bei einer Funkprüfung bitte machen? Ins Mikrofon sprechen, unfallfrei, nehme ich mal an.
Ja, unfallfrei ins Mikrofon sprechen, einfach sprechen. Auch auf, man bekam auch bitte mit der Stimme hier nach unten oder bitte etwas freundlicher oder ernster oder so an Regieanweisungen, die man dann befolgen musste anhand von Texten.
Mensch.
Und wenn man das ordentlich, vor allen Dingen Hochdeutsch, ein reines ein Hochdeutsch, was nur Schauspieler und Rundfunksprecher gesprochen haben, was heute auch schon unüblich wird.
Ja.
Und da gab es auch einen, der das kontrolliert hat. Und dieser eine war an der Schauspielschule, wo ich war, auch der Sprecherzieher.
Okay, dann wusste der
natürlich, dann wusste der schon, auf was ich achten habe. Und
der wusste aber auch, dass du einen hochdeutschen Hintergrund hast und dass man keine Angst haben musste vor dir.
Das ist richtig.
Dass du plötzlich ins Totale anfängst.
Ja, aber es geht ja nicht nur um Dialekt, es geht ja auch um so Wörter wie Accessoire.
Oh.
Es heißt nicht Accessoire, man sagt Accessoire und sowas muss man dann auch wissen. Später, als ich dann beruflich viel gesprochen habe, dann gab es da so Ausspracheduden, die man sich vorher angucken musste, wenn man bei einem Wort unsicher war, dass man das auch korrekt gesprochen hat.
Das haben wir jetzt online. Wir können uns das direkt im Studio auf dem Bildschirm holen, um das Hörbeispiel zu bekommen, um nicht daneben zu liegen.
Mhm.
Ja, aber Funkprüfung, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Also ich habe sie
ich
verpasst.
Ich war die Letzte, die es gemacht hat. Das war 1972.
Aber du hast gesagt, neben der Schauspielschule und du bist, wenn ich das richtig weiß, korrigier mich bitte, wenn es nicht stimmt, schon zur Aufnahmeprüfung auf der Schauspielschule interessanterweise als alte Frau aufgetreten.
Ja,
das scheint dir damals schon irgendwie gelegen zu haben oder es war eine Rolle?
Komischerweise, ja, wusste ich immer, dass ich als alte Frau Karriere mache. Ich wusste natürlich nicht, dass es schon mit 40 wäre, dass ich da schon so alt bin, aber ich hatte mich so mit 80, dachte ich. Also ich träume immer noch davon. Ich denke, ich muss noch älter werden und dann geht's richtig los.
Tatsächlich.
Ja.
Und bei dieser Aufnahmeprüfung auch schon als Alte, war das auch schon mit Dialekt? Das war ja in Saarbrücken?
Ja, das war, das war der Dialekt, ein ostpreußischer Dialekt.
Oh.
Ich habe von Lommel, das war das Einzige, was ich kannte. Ich wollte ja zum Rundfunk eigentlich. Mhm. Und wollte die Schauspielschule nur wegen diesem Rundfunksprecher, der einen dann zum Rundfunksprechen ausbilden würde.
Ja.
Und dann stand aber in den Prüfungsbedingungen, man müsste eine klassische und eine moderne Rolle spielen. Ich hatte keine Ahnung von Theater. Klassische Rolle, wir haben doch gerade in der Schule Antigone gehabt, im Abitur habe ich sogar eine Arbeit drüber geschrieben, lerne ich ein bisschen Antigone auswendig und habe die auch so aufgebetet. Also völlig unpassend, gräuslich und daneben, habe ich aber nicht geahnt. Und als Komische habe ich gedacht, ach, ich spiele das, was wir in der Schule hatten, die Frau Neigebauer beim Doktor. Mhm. Ach, Herr Doktor, ich komme wegen meinem Mann, der wegen Gallenverkalkung bei Ihnen im Krankenhaus liegt. Ne? Wollte Sie bitten, nehmen Sie ihm bitte den Blinddarm raus und setzen Sie mal die Galle wieder rein und so.
Und wie haben die reagiert?
Die haben gesagt, also das ist ja unmöglich. Nicht nur, dass ich die alte Frau gespielt habe, ich habe ja auch den Arzt gespielt. Und da bin ich auch noch immer hin und her gesprungen. Und damals gab es noch nicht Dario Fo und Franka Rame, also so moderne Theaterleute, die das selbstverständlich gemacht haben. Das war völlig unüblich. Hat man nicht gemacht.
Dann sag mir, warum die dich trotzdem genommen haben.
Ja, weil man mir ein gewisses komödiantisches Talent nicht absprechen könne.
Also waren sie also doch Experten
und
am Werk.
Und Frechheit. Gott sei Dank wusste ich nicht, dass sich außer mir noch 200 beworben hatten und dass nur 10 genommen würden. Das wusste ich nicht. Ich dachte, wenn man die Prüfung macht, dann wird man genommen. Ja, und als sie dann anfingen, aber sie können ja gar nichts und sie sprechen ja so und so und sie können dies nicht und das nicht. Und er sagt, jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Dafür bin ich doch hier. Das werden Sie mir doch beibringen können. Und ich war so frech.
Mhm.
Für mein Gefühl war das normal. Also ich fühlte mich auch nicht frech oder so. Ich war wirklich überzeugt, das ist denen ihr Job, mir das beizubringen. Dafür bin ich hier.
Das ist aber cool. Weil, also ich nehme an, dass das Wissen, dass da noch 200 andere hinter dir stehen und genau den
gelähmt.
Platz haben wollen, das lähmt natürlich.
Das hätte
und
mich fertig gemacht. Ich hätte mich gar nicht erst
alles ab.
Ja. Ich wäre gar nicht hingegangen, wenn ich das gewusst hätte.
Hat also alles ganz gut geklappt bei dir. Gab es denn so Weggabelungen, wo du sagen würdest, Mensch, da hätte ich vielleicht was anders machen sollen. Vielleicht noch mutiger sein oder auf größere Bühnen gehen oder dann das Saarland dann mal wieder verlassen sollen. Ich meine, du lebst mittlerweile in Mainz, aber ich meine nur diesen doch Mikrokosmos verlassen sollen. Gibt es sowas, wenn man jetzt gerade so ein bisschen zurückschaut auf die Laufbahn, dass man sagt, hätte ich da mal vielleicht zugegriffen? Oder was anderes gemacht?
Ich glaube, dass mir immer genau das begegnet ist, was mich weitergebracht hat und was mich glücklich gemacht hat. Und auch jetzt wieder die Idee, also eine eigene Filmproduktion zu machen, also das feuert mich an. Ich bin ganz dauernd mit meiner Freundin dann am Schreiben und am Überlegen, was können wir, wie können wir das anbieten, was können wir noch machen. Dann spucken natürlich 1000 andere Ideen noch im Kopf rum, dass wir so nach dem Vorbild Blond am Freitag noch andere dazu holen. Mhm. Und
so eine schöne Klatschrunde?
Ja, so eine Klatschrunde machen, was ja Frauen auch gerne tun. Und wenn man dazuhört, kriegt man die irrsinnigsten Sachen zu hören. So ist mein ganzes Kabarett gewesen, wenn ich denke, das erste ist Renate, Mary Lewis und Co. Das war für eine Szene, wo ich erzählt habe, die Frau spielt ihrem Mann einen Orgasmus vor. Da war der Anlass, ich saß mit solchen Frauen am Kaffeetisch und habe nur zugehört. Und das waren alles Frauen, die hatten Kinder. Und da sagt plötzlich eine, ach, ich habe an derer Sexualität noch nie was gehabt. Und dann haben die anderen gesagt, ja, das ist auch nichts, ne? Immer dasselbe, ne? Und ich habe nichts gesagt. Ich war innerlich, dachte ich, oh Gott, die armen Frauen, was ist denn das?
Mhm.
Und ja, dann mache ich Kabarett.
Ja, ist eigentlich feinstes Bühnenmaterial.
Kann man direkt
mitnehmen.
Ja, das war ein Traum von mir. Ich stehe auf dem Scheiterhaufen, werde als Hexe verbrannt.
Ja.
Schrecklich, ich hatte furchtbare Angst. Rauch steigt auf und ich denke, oh Scheiße, jetzt muss ich sterben. Also, und dann erscheint mir so ein Gesicht in dem Rauch und so ein vertrautes, wie meine Oma oder so. Und dann sagt die, hab keine Angst vorm Sterben. Wenn du wiederkommst, wirst du Schauspielerin und alles Böse wird Kunst.
Ist das ein realer Traum, den du...
Nee, den habe ich tatsächlich, ein Traum, den ich hatte. Nur ich hatte so eine Phase, wo ich mir sofort immer alles aufgeschrieben habe. Und das habe ich mir natürlich sofort aufgeschrieben, wie ich wach wurde. Alles Böse wird Kunst. Und das ist es eigentlich. Mhm.
Das ist schon der zweite Traum, den du erwähnst. Der andere war eben der, dass es mit 80 erst so richtig losgeht.
Ja, das war jetzt ein Tagtraum. Das ist eher so ein Gedanken. Das ist mein Hirn, was denkt, die Leute wollen alle heute krampfhaft jung sein. Vor allen Dingen Frauen müssen sich möglichst jung halten. Und ich werde das mein Alter nicht aufhalten. Jetzt tue ich es leider doch ein bisschen. Ich kann die grauen Haare nicht haben. Ich mache sie rot.
Ja, aber das passt sensationell.
Aber sonst mache ich nichts. Also ich lasse, das sollte alt werden, wie es will. Und wenn 1000 Falten kommen, das kann meiner Karriere nur förderlich sein.
Mhm. Ich finde ja, wenn man fast schon jahrzehntelang die Kittelschürze anhat, dann altert man ja auch nicht.
Man kommt ja dann schon alt auf die Welt.
Genau. Das ist wie bei Männern mit Glatze, wenn ich mal kurz hier...
Ne? Die Kinder kommen ja auch zeitlos oft mit Glatze. Es gibt ganz viele, kommen mit Glatze auf die Welt und sehen doch süß aus.
Ja, absolut. dieser Traum auf dem Scheiterhaufen, die Angst zu sterben.
Ja.
Wenn ich es richtig weiß, hast du auch als Sterbebegleiterin gewirkt. Also hast Menschen in den Tod begleitet und hältst auch Trauerreden. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist.
Ja, wenn das im Moment Gott sei Dank nicht, aber manchmal. Mhm. Das würde ich jederzeit wieder tun.
Wie kam es dazu?
Also zum einen ist mit 30 habe ich meinen Tod geträumt.
Wieder ein Traum.
Und der hat mein Leben verändert, in der Tat. Und ich habe dann auch mich sehr beschäftigt mit Tod und Weiterleben nach dem Tod.
Mhm.
Und habe Erstaunliches dann gelesen von Ärzten, die zum Beispiel, gibt's einen Raymond Moody in Amerika, der sogenannte Scheintote so alles protokolliert hat, was die dann hinterher so von sich gegeben haben, wo man also tatsächlich verifizieren konnte, die waren offenbar tot und trotzdem konnten sie sehen und hören, was in 3 Stockwerke oben drüber in dem Café die Krankenschwestern miteinander geratscht haben.
Okay.
Oder ein anderer hat einen weißen Turnschuh in einem Nachbargebäude auf dem Fensterbrett stehen sehen. Und diesen Turnschuh konnte man tatsächlich hinterher von der Fensterbrett runterholen. Er war da. So, also klar, man kann aus seinem Körper gehen.
Mhm.
So, und dann... Ja, es gab noch viele, viele, viele Erlebnisse, bis ich verstanden habe, okay, der Tod hatte für mich nichts Erschreckendes mehr.
Mhm.
Und als eine Freundin von mir gestorben war, wie alt war ich? Ja, dann war ich auch so um die 30. War ein paar Jahre später eigentlich nur.
Mhm.
Dann war ich die geredet hat auf der Trauerfeier. Und dann hat sich das automatisch ergeben. Seitdem kommen immer wieder im Bekannten- und Verwandtenkreis all die Leute, die nicht eine kirchliche Beerdigung haben wollen, wo irgendwas gesülzt wird von der Herr hat's gegeben und der Herr hat's genommen und das soll einen dann trösten.
Mhm.
Die kommen dann zu mir, ob ich dann nicht eine Rede halten könnte. Und dann kam irgendwann auch ein Beerdigungsinstitut, die das mitgekriegt haben, ob ich das nicht auch professionell machen könnte. Und dann habe ich das aber für die jetzt nicht so oft gemacht, ein paar Mal. Also im Großen und Ganzen waren es bis jetzt mehr Verwandte und Freunde.
Aber man könnte dich jetzt quasi buchen.
Man könnte mich fragen, ja.
Mhm. Das sind die Grabreden. Das andere ist die Sterbebegleitung.
Ja.
War das was Offizielles oder waren das Bekannte?
Nee, das waren auch Freunde. Und es hat sich so ergeben, die dann ins Hospiz sind. Und selbstverständlich habe ich die besucht. Und selbstverständlich habe ich mit denen über Tod geredet. Und natürlich, mein Mann ist gestorben. Das war die erste große Sterbebegleitung, die ich gemacht habe. Weil angeblich hätte er nur noch 3 Wochen zu leben. Aber es waren 1,5 Jahre.
Hui.
Mhm. Und wir haben 1,5 Jahre sehr intensiv, also ich sag mal, beinahe intensiver gelebt als die 20 Jahre vorher. Mhm. Und das war eine schöne Zeit.
Hat in so einer Zeit Humor noch Platz?
Ach, natürlich. Ich hatte eine Freundin, die wusste, das war ihr Todesurteil. Da hatten die Chemo verwechselt mit der künstlichen Ernährung von einem Mann im Nachbarzimmer.
Um Gottes Willen.
Ja. Und ich war natürlich entsetzt und sie grinst und sagt, no, das kriegt der arme Kerl seit Tara auch nicht mehr.
Komm.
Ja. Und auch mein Mann, der hatte Humor. Mhm. Ich fand das immer so furchtbar, wenn dann Freunde, kam zum Beispiel ein Freund und hat geweint. Oh Gott, du musst sterben und so. Und dann hat er sich das eine Zeit lang angehört und dann hat er irgendwann gesagt, du, es ist mein Krebs. Also da war schon sehr viel Humor. Mhm. Ja.
Hat das alles, also diese Beschäftigung mit dem Tod, wenn du auch sagst, schon mit 30 den Tod geträumt, dann viel drüber gelesen, hat das deine Sicht verändert auf das Sterben? Hat es dir die Angst genommen oder hast du jetzt noch mehr Angst? Wo stehst du da?
Es hat mir auf jeden Fall die Angst genommen, natürlich. Ich habe da keine Angst vor. Das Sterben ist vielleicht nicht schön, da weiß ich nicht, ob ich davor Angst haben soll, aber es kommt, wie es kommt. Ich bin gewöhnt, alles zu nehmen, wie es kommt. Mhm. Aber die Angst, dass ich dann weg wäre oder das, was weiß ich, das ist es nicht. Ich weiß genau, wir leben weiter. Und das sage ich nicht, das ist kein Glaube.
Ja.
Es ist ein Wissen.
Mhm. Wegen des Turnschuhs, der auf der Heizung stand, im Nebengebäude.
Unter anderem, aber ich habe schon mehrere, ja, könnte man eine extra Sendung drüber machen.
Kann ich mir
mehrere
vorstellen.
Eigenartige Dinge erfahren.
Ja. Jetzt habe ich dich eingangs gefragt, ob das Jahr 2024 bisher gut zu dir war. Und du hast gesagt, ja, das war gut, das macht Freude. Mhm. Was hast du dieses Jahr noch vor? Was sind so die Projekte, auf die du dich am meisten freust?
Ja. Jetzt ist im Moment, wie gesagt, die Anne und Anna eine Filmproduktion. Wir haben ja schon ganz viel Material, was wir jetzt sammeln für kleine Szenen. Die zwei treffen sich ja gerne auf dem Friedhof. Nicht gerne, die eine geht gerne auf den Friedhof, weil das ist Facebook für ältere Frauen. Ja. Da trifft man halt Männer, die wenigstens nicht verheiratet sind. Und die andere, das bin ich, die finde das eher ein bisschen blöd, ist halt die Abkürzung zum Supermarkt. Und dann prompt trifft sie den Blödcode immer. Und dann will sie eigentlich immer weg, während die andere sie mit Gesprächen irgendwie immer aufhält.
Wenn du sagst Filmproduktion, es gibt schon kleine Filmchen, wo wollt ihr die platzieren? Wo wird es also ausgestrahlt im besten Fall?
Ach, könnte beim SWR sein, es könnte, was weiß ich, wer sich dafür interessiert.
Also ihr wollt es schon bei einem größeren Unternehmen andocken oder ihr könnt ja auch euren YouTube-Kanal aufmachen und könnt sagen, so jetzt hier kann
man es gucken. Ja, wir wollen ja auch Geld verdienen.
Ja, wir müssen ja nur genug gucken, dann kann man auch da, glaube ich, Geld verdienen.
Ja, aber das dauert dann und wir sind ja schon alt.
Nein,
aber wir haben, also ich will nicht sagen alt, aber das war ich immer schon, keine Geduld. Mhm. Es soll auch schnell gehen.
Ja, finde ich
und
auch.
Und ich glaube, das geht.
Freue mich, dass da noch so viel Energie ist und so viel Spielfreude. Es hat unheimlich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, wirklich über Gott und die Welt und den Tod und alles mitgenommen. Und man fühlt sich trotzdem richtig gut.
Hörst du an, als wäre es schon zu Ende?
Ja.
Echt?
Ja.
Shit.
Vielen Dank für diesen Besuch und ich freue mich auf den nächsten. Alice, dir einfach weiterhin so viel Freude an dem, was du alles machst.
Ja, danke.
Dankeschön.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der SWR4-App und natürlich in der ARD-Audiothek. SWR4, da sind wir daheim.